So das, was an Karfreitag geschah. Gestern haben wir beim Abendmahl daran gedacht, was am Abend zuvor geschehen war. Wir haben gehört, wie Jesus seine Jünger weckte und wie er sie aufrief zu beten vor der Prüfung, die auf sie zukam. Wenige Verse vor diesem Vers, den wir gestern Abend kurz betrachtet haben, ist geschildert, wie Jesus sich von ihnen entfernte. Wie er niederkniete und wie er betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Denkst du, Jesus hat gewusst, was da alles auf ihn zukam? Denkst du das? Dass er genau wusste, was auf ihn zukam? Es klingt so, ne? Wenn er sagt, lass doch diesen Kelch, diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Wenn du wüsstest, dass so etwas auf dich zukommt, was würdest du beten? Was würdest du sagen? Was würdest du tun? Ich habe ja schon Schiss davor, wenn ich wieder zum Zahnarzt muss nach 2 Wurzelbehandlungen die letzten Wochen und krieg Angst. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Jesus wusste alles. Jesus wusste ganz genau, was da geschehen würde. Jesus wusste ganz genau, was Gottes Plan war. Jesus wird uns in der Bibel als der geschildert, der bei der Schöpfung da war. Er war der, der mit geschaffen hat, was Gott in dieser Welt geschaffen hat. Er hat miterlebt Gottes Verheißung an die ersten Menschen, dass da einer kommen würde, der Schlange den Kopf zertritt und sie würde ihn in die Ferse beißen. Er hat miterlebt und wusste um die Beispiele aus der Bibel im Alten Testament, die auf ihn hindeuteten. Er wusste von dem Passahlamm, dieses fehlerlose Lamm, das geschlachtet wurde, als die Israeliten aus Ägypten herausgeführt wurden. Er wusste um den großen Versöhnungstag, über den ich vor einiger Zeit gepredigt habe, und über den Sündenbock, dem alle Schuld auferlegt wurde. Er wusste um den hohen Priester, der für das Volk stellvertretend Sühnung schaffte. Er wusste um das Leiden des Gottesknechtes, wie Jesaja es im Jesaja-Buch beschreibt. Und er wusste ganz genau, dass das alles Aussagen waren, die auf ihn zutrafen, die ihn beschrieben, immer und immer wieder im Alten Testament. Und er wusste um Gottes Plan, er wusste, wie Gott es schaffen wollte, das Misstrauen zwischen ihm und seinen Geschöpfen, die Sünde, die Schuld, alles Trennende zu überwinden und seine Geschöpfe wieder mit sich zu versöhnen. Jesus wusste es. Und trotzdem wird er Mensch. Trotzdem liefert er sich uns aus. Und wo das endet, da denken wir heute dran. Es endet am Kreuz. Es ist oft nicht so gut, wenn man sich Menschen ausliefert. Wir kennen das und wissen darum. Warum hat Jesus das gemacht? Warum war Jesus bereit, Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben, obwohl er genau wusste, was das alles für ihn bedeuten würde? Ich möchte uns dieser Frage annähern mit 2 Texten. Einmal einige Verse oder ein kurzer Abschnitt aus dem, was wir gerade aus dem Johannesevangelium gehört haben. Und dann ein Text, ich glaube, ich habe noch nie an Karfreitag darüber gepredigt, aus dem Hebräerbrief. Warum war Jesus bereit, Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben? Das ist die Ausgangsfrage. Und damit verbunden ist eigentlich auch die Frage, wie wir das eigentlich Menschen heute erklären. Wie erklären wir, wenn Menschen uns heute fragen, was ist das da mit Karfreitag? Warum musste Jesus da sterben? Und das Makabre ist ja, dass manchmal Muslime das besser irgendeinem Reporter sagen können, worum es an Karfreitag geht, wie die Einheimischen. Aber können wir das erklären? Haben wir das auch wirklich bis in die Tiefe verstanden, was das für uns bedeutet, was da geschehen ist? Ich will es versuchen mit diesen 2 Texten. Der erste steht in Johannes 19, Vers 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war, doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Wir haben es gerade schon mal gehört. Drei Aussagen in diesem Text sind ganz besonders wichtig für den weiteren Gedankengang. Jesus sagt, es ist vollbracht. Jesus sagt, es ist sein Auftrag, den er erfüllt hat. Und er sagt, die Vorhersagen der Schrift sind nun erfüllt. Ohne im Detail auf diese drei Aussagen einzugehen, wir werden es gleich noch merken, was sie bedeuten, heißt das doch, dass Jesus ein Ziel hatte. Jesus hatte ein Ziel. Und Jesus wollte einen Auftrag erfüllen. Und er wollte, dass das, was vorhergesagt war auf ihn, nun auch genau erfüllt wird. Jesus hat ein Ziel. Jesus sagt Ja zu dem Auftrag, den er hatte. Und statt das jetzt zu erklären, möchte ich mit uns einen zweiten Text lesen und hören aus Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Jeder Mensch, heißt es dort, der zum Hohen Priester ernannt wird, ist zum Dienst für Gott eingesetzt. Stellvertretend für seine Mitmenschen muss er Gott Gaben und Opfer darbringen, um die Schuld zu sühnen. Und weil er selbst ein Mensch ist mit all seinen Schwächen, kann er die Menschen verstehen, die unwissend sind und Irrwege gehen. Doch gerade deshalb muss er nicht nur für die Sünden anderer opfern, sondern auch für seine eigenen. Niemand kann sich selbst zum Hohen Priester nennen. Gott beruft in diese Aufgabe, so wie er es mit Aaron getan hat. Auch Christus hat sich nicht die Würde des Hohen Priesters angemaßt. In diese Aufgabe hat Gott ihn berufen, als er zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Oder wie Gott an anderer Stelle sagt, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Als Jesus unter den Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden gehorsam lernen. Als er darin vollendet war, ist er für alle, die im Gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Gott selbst hat ihn für uns zum Hohen Priester eingesetzt, so wie Melchisedek. Ich liebe den Hebräerbrief. Ich weiß, manche meiner Theologenkollegen lieben ihn nicht so. Und vielen ist er nicht so richtig zugänglich, weil der Hebräerbrief das, was die Evangelisten schildern und was mit Jesus geschehen ist, auslegt auf dem Hintergrund dessen, was das Alte Testament sagt. Und es ist geschrieben an Menschen, die das Alte Testament kannten und die wussten, was ein Melchisedek war, die wussten, was ein Hohepriester war, die wussten um die Symbolik des Alten Testaments vom Anfang bis zum Ende und wie sie sich in Jesus dann erfüllen sollte. Menschen, die gewartet hatten auf den Messias. Ich liebe den Hebräerbrief, weil er uns verknüpft mit den alten Aussagen, weil er uns verknüpft, weil er das Alte und das Neue Testament verknüpft und weil er uns deutlich macht, es ist der eine Gott im Alten wie im Neuen Testament, der einen Plan hat, der einen Plan hatte, um seine Menschen mit sich zu versöhnen. Wie wird da der Tod Christi erklärt? Als erstes am Beispiel des Dienstes eines hohen Priesters. Am großen Versöhnungstag, vor einiger Zeit habe ich darüber gepredigt und im Bibelstarterkurs haben wir es gerade durchgenommen, musste dieser hohe Priester für sich selbst, weil er ja ein sündiger Mensch war, für seine Familie und dann für das ganze Volk opfern, stellvertretend. Der Hebräerbriefschreiber betont, der hohe Priester war ein Mensch wie die Menschen, denen er diente. Deshalb konnte er sie auch verstehen. Aber weil er selbst wirklich Mensch war und Schuld auf sich geladen hatte, auch in seinem Leben, musste er als erstes für seine Schuld opfern. Und dann wird in diesem Hebräerbrief weiter betont, und das ist auch wichtig für den Gedankengang und das Verstehen, niemand beruft sich selbst zu diesem Dienst, nur Gott kann das. Da wird dann am Beispiel Aarons gearbeitet, des ersten hohen Priesters, des Bruders Mose, der den ersten Priesterdienst als hoher Priester versah und dessen Familie dann weiter diesen Dienst versehen sollte. Dann wird da dieser komische Melchisedek aufgeführt, eine interessante und geheimnisvolle Gestalt aus dem Alten Testament. Melchisedek, dieser Name heißt wohl übersetzt König der Gerechtigkeit, begegnet uns in Genesis 14, da ist er als König und Priester jemand, der Abraham Brot und Wasser reicht, dem umgekehrt Abraham den Zehnten gibt. Im Psalm 110, Vers 4 wird er als du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks auf Jesus hingedeutet. Die ersten Christen sahen in diesem Vers einen Vers, eine messianische Deutung auf Jesus hin. Dieser Priester, dieser König der Gerechtigkeit als Typus für Christus, als etwas, das hinwies auf Christus. So wird Christus sein. Und im Neuen Testament begegnet er uns dann plötzlich wieder im Hebräerbrief als ein von Gott eingesetzter und berufener und als ein gottgehorsamer Hohepriester. Und so sollte auch Jesus ein Hohepriester sein, der Gott gehorsam war. In Vers 5 führt der Hebräerbriefschreiber dann aus, auch Jesus wurde von Gott zu diesem Dienst berufen. Er hat sich diese Würde nicht selbst angemaßt. Gott hat ihn berufen. Ist uns das klar? Dass Gott gesagt hat, ich brauche jemanden. Ich brauche jemanden für den Dienst dieses hohen Priesters, diesen Dienst, die Menschen wieder mit mir zu versöhnen. Und alles begann damit, und ein interessanter Satz in diesen Versen, dass Gott zu Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und damit sollte Jesus jetzt in alle Ewigkeit diesen Dienst wie Melchisedek, wie ein Hohepriester tun. Was war das noch, was der Hohepriester machte? Für die Menschen und für ihre Schuld eintreten und Versöhnung erreichen. Nur dass Jesus, der ohne Schuld war, nicht für sich selbst opfern musste, sondern dass sein Opfer schlicht und einfach nur für uns galt, stellvertretend für uns. Da liegen sie, die Steine. Gottesdienst neulich, als es um Vergebung, Versöhnung ging, haben manche von euch Steine zum Kreuz gebracht. Gestern beim Abendmahl noch einmal. All die Schuld, all die Sünde, all das Misstrauen, das unser Leben prägt und das Schlimmste, und ihr wisst, dass ich das immer wieder betone, die schlimmste Sünde ist die Sünde wider Gott. Dass wir Gott nicht als Gott anerkennen, dass wir Gott misstrauen und er nicht unser himmlischer Vater wird. Dass wir sein wollen wie Gott, unser Leben selbst in die Hand nehmen. All die Sünde, die dann sich anhäuft, und früher wurde gerne über Sünde und die Haufen von Sünden, die die Menschen so ansammeln in ihrem Leben, gepredigt. Aber manchmal wurde verkannt, dass das Schlimmste das Misstrauen ist, das zwischen Adam und Gott, zwischen Adam und Eva und Gott einzog und seitdem die Beziehung zwischen Mensch und Gott prägt. Diese schlimmste Sünde, die will Jesus endlich ausmerzen und die gehört ans Kreuz getragen. Auch dein Misstrauen und alle daraus folgende Sünde, die oft dann im Leben, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, geschieht. All das trägt Jesus Christus, sagt die Schrift. Der, der ohne Sünde, ohne Schuld war, trägt unsere Strafe. Er ist das Opfer, das uns befreit. Die Steine dort am Kreuz, sie stehen für das, was Jesus getragen hat. Meine und deine Schuld. Jedes Mal beim Abendmahl, jedes Mal an Karfreitag und oft darüber hinaus ist mir das bitter bewusst. Und das ist eigentlich tief traurig. Wir feiern Karfreitag, wir feiern Abendmahl und eigentlich müssen wir sagen, okay Detlef, du hast auch dazu beigetragen. Du bist auch so einer, der eigentlich vor Gott nicht erscheinen könnte, vor dem heiligen Gott. Deine Schuld ist genauso schlimm wie die vieler anderer. Und Jesus rettet mich daraus. Dieser Dienst, den Jesus tat, im Gehorsam Gott gegenüber, er wird uns ganz besonders an Karfreitag nochmal deutlich. Und in den Vers 7 und 8 schreibt der Hebräerbriefschreiber von den Tränen, von dem Leiden, das das für Jesus bedeutete. Tränen und Leiden. Aber wichtig, haben wir gelesen, Jesus war Gott gehorsam, selbst in seinem Leiden. Wie oft verzagen wir gerade in unserem Leiden an Gott, fragen uns, warum er das zulässt, machen ihm Vorwürfe, verstehen ihn nicht mehr. Und wie sehr kann uns gerade das Kreuz und was sich da von Gott offenbart, helfen, gerade im Leiden nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln. Weil wir am Kreuz die Liebe Gottes erkannt haben. Und dass diese Liebe allemal größer ist als alles, was uns sonst an Gott verzweifeln lässt, das ist meine tiefe Überzeugung. Aber nochmal, und das ist wichtig, Jesus war Gott gehorsam, selbst in seinem Leiden. Selbst in seinem Leiden. Ich erinnere mich an einen Pastorenkollegen, als er krank wurde, als er dann sagte, okay, ich werde wohl jetzt sterben. Das wird nicht gut ausgehen. Jetzt muss ich das leben, was ich früher oft gepredigt habe. Ich will auch in meinem Leiden Gott die Ehre geben. Selbst in meinem Leiden an Gott festhalten. Zeuge dafür sein, dass ich glaube, dass die Liebe dieses Gottes größer ist als auch mein Leiden. Ich fand es damals bewegend. Aber warum macht das Jesus? Man könnte ja auch die Vermutung anstellen, dass er das macht, wie manche religiöse Menschen, ob sie mit dem Heftchen am Straßenrand stehen oder von Tür zu Tür gehen oder was so alles an religiösen Übungen gerne gebraucht wird. Man könnte ja auch meinen, er macht das vielleicht aus Angst vor Gott, oder? In allen Religionen haben Menschen Angst vor Gott. Und wenn ich Angst vor Gott habe, kann das ja auch der Grund sein, warum ich so etwas auf mich nehme, oder? Viele Zeugen Jehovas sind in der Nazizeit ins KZ gegangen. Manchmal vorbildhafter wie manche Christen. Aber ich befürchte leider von ihrem Gottesbild her eher aus Angst vor Gott als aus Liebe, so wie Christus es tat. Jesus tat das, weil er Gott vertraute. Deshalb der Titel heute, Karfreitag. Es geht ums Vertrauen. Es geht um einen, der die Liebe Gottes so tief und innig verstanden hatte, dass er im Vertrauen zu diesem Gott bereit war, selbst das schlimmste Leiden auf sich zu nehmen, der außerdem auch so wie Gott seine Geschöpfe liebte und so sehr liebte, dass er für uns dieses Leiden auf sich nimmt. Er tat das aus Liebe, nicht aus Angst vor Gott. Nicht um uns irgendwas zu beweisen. Wenn überhaupt, um uns seine Liebe zu beweisen und die Liebe Gottes zu beweisen. Jesus zeigt dir an Karfreitag ganz besonders, was es heißt, Gott zu vertrauen. So wie Gott ihn zu seinem Sohn berufen hat, so beruft er dich und mich zu seinem Sohn, dich und meine Frau zu seiner Tochter. Er möchte, dass Menschen wieder seine Kinder sind, dass sie ihm vertrauen und dass sie mit ihm einmal innige Gemeinschaft haben. Gott lädt dich ein. Jesus macht das, weil er Gottes Einladung an uns auf seinem Herzen hat. Weil er weiß, dass dieser Gott sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder vereint mit seinen Geschöpfen zu sein, mit dir und mir. Auch mit denen, die jetzt vielleicht zuschauen oder es später hören, die sich das gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Und längst bevor ich das verstanden habe, weiß ich, heute hat Gott mich schon geliebt und hat er durch seinen Heiligen Geist so viele kleine und große Schritte getan, damit ich das endlich verstehe, ich hartnäckiger Nichterkennender. Er tut das, er tat das, Jesus, weil er einen himmlischen Vater hat, der allein rettet. Karfreitag, es geht um Vertrauen. Es geht darum zu entdecken, wie sehr Jesus diesem himmlischen Vater vertraute. Und daraus etwas zu lernen. Vielleicht in der Zeit bis Sonntag. Am Ostersonntag wird es darum gehen, dass das Vertrauen siegt. Und ich lade schon jetzt zu diesem Gottesdienst am Ostersonntag ein, wo wir verkünden werden, dass das Vertrauen gesiegt hat. Jesu Vertrauen und auch unser Vertrauen wird siegen. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke. Danke, dass du uns Gottes Herz, Gottes Vaterherz gezeigt hast, dort am Kreuz. Dass du Gott gehorsam warst. Dass du uns zeigst, wie sehr du dem himmlischen Vater vertraut hast. Und wir dürfen uns fragen, ob wir ihm auch so vertrauen können, dadurch, dass du uns so ein Vorbild geworden bist. Das ist immer wieder die Herausforderung, vor der wir stehen, dir und unserem himmlischen Vater zu vertrauen. Immer wieder müssen wir siegen über das Misstrauen, das so schnell sich durch die Hintertür einziehen lässt. Und wir bitten dich, dass gerade Karfreitag, gerade wenn wir auf dich schauen, wenn wir auf dich am Kreuz schauen, der du gestorben bist für uns, diesen Beweis deiner und der Liebe Gottes, dass uns das rausholt aus allem Misstrauen. Dass wir erkennen, welches Vertrauen du zu Gott hattest. Dass wir an dir lernen, Gott zu vertrauen. Und dass wir voller Freude und Dankbarkeit, trotz deines Todes, was eigentlich doch traurig ist, dass wir trotz deines Todes voller Freude und Dankbarkeit heute diesen Karfreitag begehen und uns auf Ostern freuen. Danke, dass du da bist, Herr Jesus. Amen.